Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Advent, Advent. Der Garten brennt und damit ein herzliches Willkommen zu Packmanns Podcast, Stammtisch Episode Nummer 179. Ich schaue in die Gesichter von Sebi und Egel. Ihr habt keine Miene verzogen, dass ich mal anders eingestiegen bin und einfach mal schon mal ein Stichwort hingeschmissen habe.
Ich überlege gerade, wo, an welcher Stelle der Garten wohl brennen mag.
Er hat ja in der Vergangenheit oft gebrannt.
Das stimmt. Aber naja,
Darf ich einen aktuellen Querverweis machen, nur um mal so eine gute, also um hier einen guten Einstieg, die gute Nachricht. Ich bringe hier schon mal den Querverweis, Folge 144. Darf man sich jetzt gern nochmal anhören aus aktuellem Anlass, wie ich gerade vorhin aus meinem WhatsApp-Chat-Gruppe gehört habe. Das war die Folge mit Maxi Suber.
Mhm. Aha. Und darf ich auch fragen, wieso? Also das Gespräch mit Maxi Schuber war super, aber was war da noch drin? Ich habe das tatsächlich vergessen.
So, nee, weil er heute in die NHL berufen wurde anscheinend. Also
ja, dann.
Hat mit dem brennenden Garten jetzt genau was zu tun?
Ja, nichts. Aber ich wollte halt einfach jetzt einmal so die gute Nachricht zuerst. Also es ist halt so, lasst uns halt mal.
Und wieso ist das eine gute Nachricht? Eine gute Nachricht wäre, wenn es hieß, Maxi Suber kommt zurück nach München. Das wäre eine gute Nachricht.
Ja.
Gut. Und außerdem habe ich gestern gelernt, dass nicht der Garten brennt, sondern der Spielplan.
Der Spielplan brennt.
Ja, zumindest wenn ich dem Banner der Mannheimer Fans glauben darf. Denn die gehen noch einen Schritt weiter. Nichts Donnerstagsspiele abschaffen, sondern alles ab.
Die wollen alle Auswärtsspiele abschaffen.
Das Pulli 16.30 Uhr an einem Sonntag, was ich übrigens völlig befürworte. Weil 19 Uhr Abendspiele, die angeblichen Topspiele der deutschen Eishockeyliga. Boah, es ist echt zum Fahren, selbst nach Mannheim, nervig.
Mhm. Gut, also dann mal zum Protokoll. Es ist der Montagabend, der 2. Dezember 2024, es ist 20.48 Uhr und wir melden uns mit einer Woche Verspätung an diesem Stammtisch zurück, weil es letzte Woche einfach überhaupt nicht hingehauen hat. Also es war tatsächlich so der einzige Tag, der irgendwie funktioniert hätte, wurde uns auch noch geklaut. Das tut uns leid, deswegen sind wir heute da im Trio. Ich habe eine, oder beziehungsweise wir, glaube ich, haben eine relativ lange Liste, über das wir heute philosophieren wollen. Ich sehe auch das ein oder andere Kaltgetränk.
Und ich muss jetzt ein Versprechen einlösen. Ich entschuldige mich persönlich bei der Petra, dass wir letzte Woche keinen Podcast gemacht haben. Und die Petra weiß auch genau warum und die Petra weiß auch, wer gemeint ist. Ich habe mein Versprechen jetzt eingelöst und muss mir das hoffentlich nicht in der Halle nochmal, nicht nochmal schimpfen, weißt du?
Ist es jetzt schon so weit, dass ihr auch noch persönlich geschimpft bekommt, wenn wir mal tatsächlich irgendwie doch nicht können?
Tatsächlich ist es so, ja.
Mhm. Wow. Okay, dann tut es mir gleich noch mehr leid. Aber ja, es war leider so. Nein, jetzt sind wir ja da und ich habe auch das Gefühl, wir werden heute viel reden, glaube ich. Bauchgefühl. Advent, die Adventszeit hat uns. Wir sind ein Stammtisch, vielleicht noch ein etwas vorab, beziehungsweise vielleicht ein Tipp. Wir sind ja ein Stammtisch. Am Stammtisch darf man ja alles bestellen, was man so möchte. Ich habe tatsächlich einen Bier-Adventskalender zu Hause. Das ist echt was Feines. Also cool. Gibt es auch in der Bayern-Only-Variante. Ich habe aber die bundesweite Variante. Da war jetzt das Erste, was mir über den Weg gelaufen ist, ein Kölsch.
Okay, weiter.
Von Gaffel. Und das war irgendwie so ein Ur, also so nach Urart. Dann hast du immer so ein Heftchen dazu, wo du 0 bis 5 Punkte verteilen kannst. Also quasi Farbe, Schaum, dann Geruch, Etikett, Geschmack und dann Gesamteindruck oder irgendwie sowas. Ist erstmal so mittelmäßig rausgelaufen.
Ja, vielleicht sollten wir so Heftchen auch mal in der Halle verteilen, wo sie den Podcast bewerten können.
Willst du das wirklich?
Warum denn nicht?
Aber dann auch mit Farbe, Geruch, Schaum vom Mund.
Ja, Schaum vom Mund vielleicht. Und ja, ein paar Kategorien können wir uns ja da vielleicht noch einfallen lassen.
Also, team@packmas.de, wollt ihr einen Bewertungsbogen für diesen Podcast haben? Wenn ja, welche Kategorien müssen es haben? Bitte schreibt uns auf allen möglichen Kanälen. Bitte. Das würde mich tatsächlich interessieren.
Nicht mir am Bierauto ans Ohr quasseln, sondern schriftlich. Danke. Ja.
Gut. So, habe ich noch vorne irgendwas anzuschieben? Nein, habe ich nicht. Es ist Folge Nummer 179. Wir haben jetzt die ersten 5 Minuten noch überhaupt kein Thema gesprochen. Wo steigen wir denn ein? Unsere letzte Aufnahme war quasi vor dem Restart der deutschen Eishockeyliga nach dem Deutschlandcup.
Das war die Folge, wo wir uns unterhalten haben, dass die Pause jetzt gut kommt und dass man sich danach neu und also nur so.
Wir haben uns ja quasi auf den Restart gefreut.
Ja.
Und es die Beschwerde gab, dass wir zu viel über die Halle geschimpft haben, richtig?
Stimmt, es gab's.
Okay. Echt, haben wir. Ich dachte, also ich für meinen Teil dachte, ich habe mich sehr zurückgehalten.
Hat wohl nicht jeder so gesehen. Mhm. Also, wo steigen wir ein?
Also, das heißt, es war vor dem
Straubing-Spiel.
Oh Gott, ja.
Also, gehen wir vielleicht mal so durch, steigen wir mal damit ein. Die Ergebnisse seither, daheim Straubing 2-5, auswärts Bremerhaven 0-4, auswärts Iserlohn 3-0, daheim AEV 3-2, daheim Schwenningen 4-2, daheim Nürnberg 3-4 nach Verlängerung und in Mannheim 1-4, jeweils aus Sicht des EHC Red Bull München. Das macht, ich habe vorhin mal schnell zusammengerechnet, das müssten nach Adam Riese 7 Spiele sein, 3 Siege, 4 Niederlagen, 16-21
Tore. Also gegen 11, 12, 13 reicht's, das heißt, die Pre-Playoffs könnten wir schaffen.
Ja. Das macht Tabellenplatz Nummer 6 nach 22 Spielen mit 37 Punkten. Das sind 12 Siege, 10 Niederlagen mit 76-68 Toren. Ja. Was uns zu dem Punkt bringt, der Angriff ist solide, die Abwehr ist es nicht.
Also unter uns, ich glaube, dass nach 22 Spieltagen die Tabelle nicht mehr lügt und wir nicht besser sind als dieser Platz 6 und uns, glaube ich, damit anfreunden müssen, auch wenn es immer heißt, das Ganze wäre ein Marathon, aber ich glaube, dass diese Mannschaft nur noch ein vielleicht gutes Mittelmaß ist, aber im Moment leistungstechnisch nur Mittelmaß.
Wobei zwischen, also 4 und 9, also das ist so das Mittel, also 4 und 9, also nicht, dass mir jetzt einer kommt von wegen, oh, mit einem Sieg kann man ja wieder Vierter sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt so der ausgerufene Anspruch ist. Aber ich bin jetzt mal so ganz frech und frage einfach mal, Egel, was hast du denn erwartet? Hast du dir da vielleicht irgendwie was schönreden lassen? Weil bevor wir in die Saison gestartet sind und jetzt mal, ich habe mir einige Saisonvorschau-Podcasts und Artikel durchgelesen und eigentlich war man sich ja überall sicher, dass so das ist, was man erwarten kann.
Ja, ich glaube, wir hatten uns ja darauf geeinigt, Saisonziel wäre direkte Playoff-Qualifikation, super wäre Heimrecht im Viertelfinale.
Ja, also deswegen frage ich, also, aktuell bist wo du kommt der Unmut her?
Also Playoffs qualifiziert. Ja. Würdest jetzt, wenn die Playoffs morgen beginnen würden, spielst du als Sechster gegen den Dritten? Hättest also mal wieder diese wunderbare Auswärtsfahrt nach Fischtau.
Ja.
Ich glaube nicht allzu oft, sondern halt zweimal. Ich hatte das Vergnügen, in Fischtau übrigens dabei zu sein. Hatte auch gestern das Vergnügen, in Mannheim zu sein. Ja, der Helmut, glaube ich, hat heute auf der Rückfahrt gesagt, wir ja jedes Jahr gegen Wolfsburg spielen, wird es am Ende vielleicht doch nur ein Pre-Playoff-Platz, weil Wolfsburg wird es auch nicht über die Pre-Playoffs hinaus schaffen.
Ja, ihr klaut mir die Worte aus dem Mund. Das waren genau meine Worte vor dem Bremerhaven-Spiel schon, als wir uns dort unterhalten haben, dass der Weg Wolfsburg-Bremerhaven, der wird, also
Ich muss auch wenn es die Tabelle vielleicht anders sagt, aber ich muss dem Flo da oder der Statistik ein bisschen widersprechen. Also ja, ich finde, die Abwehr hakt sogar hart. Rückwärtsbewegung gefällt mir gar nicht, gefällt mir sogar zunehmend weniger. Aber ich finde auch den Sturm, wenn man jetzt mal die Hirose Brooks de Sousa-Reihe rausnimmt, die noch sowas wie Kreativität und Spielwitz an den Tag legt, dann wird's danach, fällt's für mich gerade optisch und leistungstechnisch und vor allem gestern in Mannheim schon ab.
Man sollte jetzt auch dazu sagen, bei den 37 Punkten Rang 6, es sind 2 Punkte auf Rang 4, dann haben wir schon, dann sind es schon mal 8 Punkte auf Rang 3, das heißt, da ist schon so ein kleiner Knick drin. Und wenn wir jetzt mal ganz fies sind, der Abstand zum ersten Nicht-Pre-Playoff-Platz sind 8 Punkte. Also Rang 11 ist 8 Punkte momentan entfernt. Mhm. Ich bin noch nicht bereit, hier Alarm zu schlagen, nur um einfach mal das Tabellenbild wiederzugeben. Es sind 22 Spiele gespielt von 52 Vorrundenspielen. Und trotzdem ist das ein Tabellenbild, das viele vielleicht auch prognostiziert haben, das aber trotzdem in dieser Gesamtsituation, meines Erachtens jetzt so ein bisschen, etwas doch wieder ein bisschen mehr schmerzt, finde ich, oder irgendwie für mehr Kopfschütteln sorgt. Und ich finde tatsächlich auch, es fühlt sich noch ein bisschen, mir fehlt es gerade das passende Adjektiv ehrlicherweise nicht, aber es fühlt sich noch ein Tick schlechter an als letztes Jahr.
Ja.
Und letztes Jahr war es ja schon so ein bisschen, ja, okay, Neufindung und ein bisschen wackelig, aber irgendwie hattest du noch ein anderes Grundgefühl. Das ist irgendwie, ich drück's mal blöd aus, das ist ist in dieser Saison noch eine Etage tiefer geworden. Ja,
letztes Jahr hatte auch keiner eine Erwartung dran, wie du gesagt hast. Letztes Jahr Neuanfang nach Don Jackson, Toni Söderholm, keiner weiß so genau, gibt ein bisschen Credits voraus. Da war man relativ lang ruhig. Und für mich ist es wirklich so immer dieses, okay, wir wissen, worauf wir uns eingelassen haben, die wir uns jetzt so mehr mit dieser Sportart beschäftigen. Und trotzdem lässt man sich immer sehr schnell blenden von dieser Halle, von der ganzen Aufmachung. Also bis auf die Mannschaft ist ja dieser komplette Club, will ja ausstrahlen irgendwas nach draußen und sagt ja immer, wir sind die Besten, wir sind top, wir gehören ganz nach oben hin, wir sind das. Und wenn du in dieser Organisation irgendjemanden fragst, sie sind auch wirklich von sich überzeugt davon. Also ich bin weit davon entfernt, dass die das einfach nur so daherreden. Die glauben das wirklich. Da bin ich fest davon überzeugt. Und das mag ja auch sein. Und dann lässt du dich halt immer schon in dieser schönen Wolke abholen. Und dann wird halt der Puck eingeworfen. Und dann geht dann geht dieses Eishockeyspiel los. Und dann stehst du da und landest relativ schnell, relativ hart in der Wirklichkeit wieder, wenn dieses ganze Spektakel außenrum mal ruhig ist, wenn die Musik aus ist, wenn das Bum-Bum aus ist, wenn wenn es wirklich nur nackt aufs Eis geht, vom Blick her, dann klatscht man halt einfach in so eine Realität rein,
Ich glaube, mit der aktuellen Leistung in der alten Halle, werden es froh sein, wenn du 2500 Zuschauer hast. Weil es, nochmal, geht gar nicht so sehr um die Ergebnisse. Auch das gestern Abend war wirklich nicht schön anzusehen. Und ich fand auch das Nürnberg-Spiel nicht schön anzusehen. Und ich glaube, man war letztes Jahr auch ruhiger, weil man so für sich gedacht hat, naja, wenn es wirklich auf der Kippe steht, dass du zumindest einen guten Playoff-Platz kriegst, sollte das wirklich ernsthaft gefährdend sein, dieses Ziel, dann kannst du ja vielleicht doch diese Geschichte auf der Trainerbank nochmal überdenken und im Zweifel sagen, hier, Donny, mach nochmal ein paar Wochen und tut uns leid, Toni. Diesen Move hast du aber jetzt diese Saison schon gemacht mit tut uns leid, Toni. Das heißt, diese Option hast du nicht mehr. Und von daher glaube ich, dass es halt das aktuelle Personal jetzt richten muss. Und damit meine ich eigentlich eher das Personal auf dem Eis.
wollte ich gerade sagen. Es ist, ich glaube, wir sind uns einig, wir kreiden da Max Kaltenhäuser oder dem Trainerteam, das dahinter steht, nichts an.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also das Team auf dem Eis muss es richten. Weil, also, eine zweite Saison, die nur so halb gut ist in München, ich glaube, da hilft es dir dann auch nichts, dass du nächstes Jahr der EV Landshut 2 werden willst und alles, dass mein Landshut auf dem Eis Schlittschuh gelaufen ist, anscheinend momentan nach München verpflichtet. Ich glaube, da musst du schon ein bisschen mehr anbieten.
Ich glaube, das Thema über Transfergeschichten reden wir nachher, glaube ich, auch nochmal gesondert. Aber ja, ich glaube, also bin bei allem dabei, Egel, was du sagst. Ich sag auch, das Personal auf dem Eis ist jetzt gefordert. Man muss es jetzt in den Raum stellen, glaube ich, mittlerweile endgültig. Ist der Kader überbewertet von dem, was man da hat? Ist es momentan einfach nur vorderes Mittelfeld DEL? Es scheint so.
Naja, wer sind denn die großen Leistungsträger? Ich meine, das ist ja genau das, was wir vor der Saison gesagt haben. Deswegen sage ich ja, ich will jetzt gar nicht viel schimpfen, sondern einfach nur so ein bisschen die Einschätzung, die man vor der Saison hat, von der sieht man sich jetzt so ein bisschen bestätigt. Ein Patrick Hager ist halt jetzt nicht mehr der 32-jährige Patrick Hager, wie er zu uns gekommen ist. Da hat er sich einiges zurückgenommen, seit der Captain ist. Ich sage jetzt mal so, da geht's jetzt auch eher darum, wie viele Top-Saison spielt man jetzt körperlich noch? Und das jetzt auch ohne böse zu sein. Ich meine, mit gut 38, da bist du halt, da gehörst du im Eishockeysport schon wirklich zu denen, die es wirklich lang durchgehalten haben. Und das sind halt lauter Sachen. Klar, Patrick Hager war mal ein super guter. Und wenn du den zuschaust, du erkennst bei Patrick Hager, und das muss man ihm jetzt wirklich sagen, als einer der ganz wenigen Spieler, dass der wirklich in jeder Minute, in jedem Wechsel, wenn der auf dem Eis ist, dann will der, dann macht der. Aber es ist halt einfach nicht mehr der Patrick Hager wie früher. Und auch wenn er mit Yasin Ilic zusammenspielt, Yasin Ilic ist immer noch ein top hervorragender Eishockeyspieler, aber er ist halt auch nicht mehr der, wie er vor 6 Jahren war, als die noch die Top-Leute bei uns waren. Und im Endeffekt, im Kopf bleibt das schon immer noch so, das sind immer noch die Top-Leute, die wir haben. Aber die anderen Mannschaften, die haben sich da halt jüngere Top-Leute mit dazugestellt. Und jetzt kriege ich wieder böse Nachrichten, aber ein Nico Kremmer, ein Eisenschmied, das ist nicht das oberste Regal der deutschen Spieler, die in den letzten Jahren auf dem Markt waren und die irgendwo weggegeben hingekommen sind. Das sind Top-Eishockeyspieler, die sind gut, die sind mannschaftsdienlich. Aber von den Verpflichtungen her muss man jetzt schon auch sagen, haben wir uns in den letzten Jahren schon auch in die Region runtergearbeitet, wo wir jetzt gerade sind. Und da haben es jetzt vielleicht andere Mannschaften wie, nehmen wir jetzt einfach mal Bremerhaven oder Ingolstadt, die jetzt auch nicht oben rein verpflichtet, die teuersten Spieler dazugenommen haben. Nennen wir es so, die haben da vielleicht fürs Mannschaftsgefüge ein besseres Händchen gehabt.
Ja, ich glaube auch, dass wir, A, den Zeitpunkt des Umbruchs versäumt haben, weil man zu lange vielleicht an eine oder anderen verdienten Stelle auch festhält. Es mag einen ehren, aber auf der anderen Seite ist Sport halt nur mal ein Tagesgeschäft. Und auf der anderen Seite haben halt auch so einige Neuverpflichtungen in den letzten Jahren nicht gezündet, also in den letzten 2 Jahren. Es gibt halt immer mal wieder so Verpflichtungen, wo du denkst, der kommt jetzt mit großen Vorschusslorbeeren nach München und funktioniert gar nicht oder funktioniert nur ein Jahr. Ich sag mal, Jan Tiffels und Gogola waren so Beispiele, finde ich. Und auch jetzt, wenn man aktuell auf den Kader schaut, ich finde auch Lancaster tatsächlich eine relative Enttäuschung.
Was mich tatsächlich ein bisschen wundert, bin ich ehrlich.
Und ich finde auch, und unsere Defensive ist nicht besser, sondern schlechter geworden. Ich lasse jetzt ganz bewusst den 9-Mann da mal noch außen vor, weil ich nach 2 Spielen fände ich es nicht fair, da jetzt ein Urteil zu geben. vom ersten Eindruck würde ich sagen, ist aber halt so ein Verteidiger-Typ, Offensivverteidiger, den wir im Prinzip ja schon dachten, dass wir ihn haben. Und was Blum ja auch schon gespielt hat zum Teil und was wir dachten, dass Lancaster offensiv auch an Output vielleicht beitragen kann. Tatsächlich fehlt mir komplett die Idee, wie wir die Defensive stärken wollen, weil das ist für mich im Moment so der Punkt. Eigentlich musste jedes Mal, wenn der Gegner an der Scheibe ist und mit 5 Mann bei uns im Drittel steht, musste Angst haben.
An dieser Stelle holen wir mal auch die Hürde nochmal ab. Du redest natürlich von Will Butcher, den neuen Verteidiger, der gekommen ist aus der KHL. Indirekt KHL, kuriose Geschichte. Sein ehemaliger Club hat, alle Amerikaner oder alle Legionäre quasi rausgeschmissen oder waren es alle Amerikaner oder Nordamerikaner? Dadurch war er auf dem Markt. Die mussten dann auch eine gute Abfindung noch zahlen. Deswegen ist so eine Kategorie auf dem Markt dann grundsätzlich auch für den EHC während der Saison gut bezahlbar. Also ein bisschen eine kuriose Geschichte, da kann man dann auch sagen, finde ich tatsächlich, das auf dem Schirm zu haben und dann auch direkt zu reagieren. Ich bin auch bei dir, auch ich weiß nicht, wie oft ich das sage, aber ja, ich bin da bei dir, nach 2 Spielen da eine Bewertung vorzunehmen, wäre da nicht fair. Will Butcher, 29 Jahre alt, US-Amerikaner, Verteidiger, Linksschütze, 1,78 groß, 86 Kilo Kampfgewicht, hat durchaus in seiner Karriere auch schon das ein oder andere kleine Titelchen auch geholt, war in der NHL aktiv, unter anderem für die New Jersey Devils, für die Buffalo Sabres und zuletzt bei Baris Astana in der KHL, jetzt eben beim EHC Red Bull München. Für mich, um vielleicht da den Puck ein bisschen aufzunehmen mit Abwehr, ja, es ist nicht sattelfest und ich sag's mal knallhart, die ärmste Sau ist für mich momentan Matthias Niederberger. In gewisser Weise auch Simon Wolf, wenn er ran darf, dem man auch keinen Vorwurf machen kann, finde ich, in seiner Entwicklung. Ich fände es sogar cool, wenn man ihn noch einen Tick häufiger sehen würde, aber vor allem Matthias Niederberger, ich vermag mir nicht vorzustellen, wie es in ihm aussieht. Der muss doch in seine Schläger beißen in der Kabine.
Ja, also ich sage immer wieder, ich glaube, unsere Verteidiger können froh sein, dass Matthias Niederberger am Tor steht und nicht Olli Kahn. Weil der hat ja gerne mal auch in andere Dinge gebissen.
Ja, aber halt mal ehrlich nach. Ernsthaft, man darf es doch durchaus so deutlich sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass 3 Gegentore pro Spiel im Schnitt plus nach der Kommastelle oben, nicht unten, also abgerundet, nicht aufgerundet, also dass 3 Gegentore pro Schnitt, jetzt mal denkt, das ist nicht der Anspruch, den man in München hat. Das ist nicht der Anspruch, den man vermittelt, dass man hat. Und was vielleicht noch am allerkrassesten ist, nach Jahren Don Jackson ist es auch nicht das, was der Münchner Eishockey-Zuschauer gewöhnt ist zu haben. Mal abgesehen davon, dass wir richtig viele Tore vorne schießen und wir relativ häufig dazu auch noch jubeln dürfen, also wenn es mal läuft. Aber ernsthaft, nein. Also.
Das, Fun Fact nebenbei, unser Torhüter-Duo ist auf Platz 12 in der gemischten Fangquote in der Liga.
Ja.
Und das, obwohl Matthias Niederberger im Tor steht, der ja den EHC in vielen Spielen überhaupt noch drin hält, wenn man ehrlich ist. Das,
finde ich, sagt viel darüber aus, wie oft Torhüter da vielleicht auch allein gelassen werden.
Und
das ist ja auch dieser Faktor Mensch, den wir auch immer wieder ansprechen. Ne? Also das macht ja auch was mit dir selber.
Ja.
Also sag mal, vertrauensschöpfend ist das dann nicht momentan.
Nee. Unterzahl bist du ja mittlerweile auf 10 abgerutscht. Überzahl bist du noch auf 7.
Noch, das hat ja auch nachgelassen.
Und das hat ja nicht nur was mit den Verteidigern zu tun. Das hat ja auch was mit den Stürmern zu tun. Jetzt nehmen wir mal gegen Mannheim die Situation, Konrad Abelshauser bricht der Schläger. Andi Eder übernimmt seine Position, hat er ja erst einmal, muss man ihm, also ein positives Wort zuerst, hat er super erkannt, hat die Position übernommen und hat sich dann dahingestellt. So. Und hat dann auf den nächsten Schachzug gewartet. Mhm. Bis der Puck halt im Tor war. Weil sein Gegenspieler, den er eigentlich hätte ein bisschen aktiver bearbeiten dürfen, unter aus Matthias Niederbergers Sicht und Fuchtelweite zu bekommen, da ist er halt daneben gestanden. Da hat er halt nicht gearbeitet. Also die Situation gut erkannt, da gut hingefahren und dann halt einfach nichts gemacht. Und das sind halt so, boah, ja, da kannst du jetzt wieder, ja, ist eigentlich Stürmer und er ist eigentlich, aber das ist für mich so so symptomatisch für dieses ganze Ding. Und ich habe schon gesagt, also mittlerweile, wenn ich mir jetzt so die Verteidiger anschaue, gerade so ab diesem Nürnberg-Spiel, auch Butcher, wie er sich eingeführt hat, soll jetzt kein Haut drauf sein, sondern eher so ein, das hat mich wirklich sehr an Pierre Paché-Hockey erinnert. Also es war Butcher vorne drin, es ist Daubner vorne mit rein, es war andauernd war Johansson irgendwo vorm Tor und also da hat es noch mal einigermaßen funktioniert, dass sich die Stürmer dann ihre Position gesucht haben. Das, was man ja den Spielern unter Paché vorwerfen musste, dass sie dieses Rotieren und dieses Erkennen, welche Position sie gerade einnehmen sollen, nicht gemacht haben. Das haben sie jetzt mal echt, also dafür gut gemacht. Aber wenn du jetzt eh schon nur die kleinen, wendigen, nicht körperlichen Verteidiger hinten drin hast und die dann auch noch nach vorne fahren und du dann hinten nur noch die kleinen Stürmer hast, die dann auch nicht im Verteidigen drin sind, dann hast du halt irgendwie so gar keine Verteidigung mehr hinten drin. Und das ist halt dann so, das ist halt wirklich komplett offen. Also und dann kommt noch dazu, dass es uns nicht mal hilft, wie früher, dass man den Gegner mal in seinem Drittel einschnüren kann und da mal herspielen kann über ein paar Minuten. Das ist ja in diesem Mannheim-Spiel, haben wir das ja genau 3 Minuten lang geschafft. Also es war im letzten Drittel ein Angriff, wo du wirklich mal länger in diesem Angriffsdrittel drin warst, ohne dass der Gegner an die Scheibe gekommen ist und dass du in diesem Angriff auch noch 2 gefährliche Torchancen kreieren konntest. Und das ist für mich irgendwie so greifbar nicht stimmig. Also es bleibt wie beim Anfang der Saison. Wenn du aufs Papier schaust, dann sagst du, es sind alles gute Eishockeyspieler. Also wir haben da jetzt eigentlich vom Papier her, wenn es jetzt einfach nur so, wenn ich mir diese Mannschaft jetzt irgendwo auf der PlayStation bei NHL zusammenstelle, dann könnte ich mir denken, ja, das sind jetzt alles ganz ordentliche, passable, super DEL-Spieler. Eher ganz oben, aber sie kriegen es nicht zusammen aufs Eis.
Ich muss lachen, weil was Ähnliches hatten Helmut und ich gestern auch schon besprochen und diese Paché-Saison endete dann mit einem Pre-Playoff aus gegen Iserlohn in 2 Spielen. Auch damals dachte man, oh, ein Darren Haider und ein Alex Bartha und wie sie nicht alle hießen, wow. Und die haben es auch nicht zusammen aufs Eis bekommen und Geschichte ist bekannt, war dann auch langfristig nicht, oder beziehungsweise man hat es Gott sei Dank danach zur Saison auch gut sein lassen. Ja, ich finde, guter Rat ist da gerade ein bisschen teuer. Die Mannschaft muss sich da selber, glaube ich, rausarbeiten. Ich meine, ich muss jetzt mal auch sagen, es sind noch 30 Spiele zu spielen. Da ist noch viel Eishockey und es sind noch alle Möglichkeiten da, auch eine Top-Saison am Ende zu haben. Allein mir fehlt gerade der Glaube daran. Also wir warten jetzt seit, finde ich, 1,5 Saisons darauf, dass sich dieser Schalter mit dieser Truppe umlegt und ja, ich sehe es nicht.
Ja, und so weit sind wir ja nicht weg. Also ich muss jetzt, man muss ja nicht immer Erster werden. Das ist ja jetzt immer klar. Aber, und ich denke, das wurde auch von der Mannschaft und vom Team man hat den Anspruch, nicht nur in der DEL ein Wort mitzusprechen, sondern dass man auch in der Champions Hockey League mitspielt. Und dafür muss man sich halt qualifizieren. Und das ist halt, das sehe ich dann schon auch irgendwo in Gefahr. Weil um mit der Mannschaft Meister zu werden, da muss was Magisches passieren. Also,
ja.
Ja. Keine Ahnung. Irgendwie, keine Ahnung, mal Rhinos statt Red Bull ausschenken in der Kabine oder irgend sowas. Also ich weiß es nicht. Also es ist
das Wunder vom SAP Garden.
Ja, irgend sowas, genau. Also das ist irgendwie, oder ich weiß es nicht. Vielleicht müssen die auch alle mal einfach mal wirklich deutlich einen über den Durst trinken und dann einmal zwei Spiele richtig verkatern oder so und dann
weiß
es halt nicht.
Wir haben doch schon 3 Millionen Mal immer wieder jetzt gehört, ja, und dann hat sich die Mannschaft zusammengesetzt, dann haben sie miteinander gesprochen, dann gab es ja Kabinenaussprache.
Hast du mir nicht zugehört? Die sollen nicht reden miteinander, die sollen saufen gehen. Es ist, also, die brauchen...
Wenn die nicht wissen, wie das geht, wir hätten ein paar Kandidaten, die zeigen sie noch gern.
Ja. Ein Großteil der Mannschaft kennt die auch.
Ja. Ob sie wollen oder nicht.
Ja. Ich sag mal, auch so ein Ding, das sich irgendwie gefühlt wie so ein roter Faden durch die Saison zieht, ist, man lässt den Gegner grundsätzlich auch zu lange leben. Wenn man denn mal in der Spur ist, lässt man die Gegner zu lange am Leben, leben und leben lassen. Und macht sich dann unnötig auch noch das Leben schwer. Ich sage nur das Spiel gegen Augsburg, das 3-2. Also jetzt, wenn wir das letzte Spiel hernehmen. Das war auch so nicht nötig. Über Nürnberg müssen wir gar nicht sprechen, da hat man es sogar noch abgegeben. Aber irgendwie, das ploppt irgendwie gefühlt immer wieder auf. Also es ist auch während den Spielen die Konstanz nicht drin.
Nee,
aber gut. War es Bittner, der irgendwann in so einer, auf irgendwann war das Magenta hintereinander, wo er dann gesagt hat, von wegen, wir sollen wieder anfangen, dass man auch abseits vom Eis sieht, dass wir eine Mannschaft sind, die nicht nur da spielt, sondern die füreinander auch einsteht. Ich glaube, das war nach dem Ingolstadt-Heimspiel. Irgendso, also, wo er dann gesagt hat, oh, endlich funktioniert das mal oder so. Und das geht mir halt gerade schon wieder irgendwo so ein bisschen ab. Das ist so, weiß nicht.
Ja, aber ein Großteil der Truppe sitzt doch jetzt, wie gesagt, die zweite Saison miteinander in der Kabine. Und wenn du es nach 1,5 Jahren nicht geschafft hast, dass du in der Kabine eine dauerhafte Einheit wirst, dann fehlt mir auch wirklich der Glaube, dass sie es jetzt für den Rest dieser Saison schaffen. Also wir wissen alle nicht, was da im Argen liegt, ob da was im Argen liegt. Wir wissen alle, dass es dann immer mal so Aussprachen gab und dann hat es auch 2-3 Spiele gut funktioniert. Und dann kippt es anscheinend wieder. Im Moment bin ich voll beim Sebi, macht mir die Truppe, macht mir nicht den Eindruck und vermittelt mir nicht das Auftreten als eine Einheit, als ein Team.
Es ist nicht stimmig. Irgendwas ist nicht stimmig. Weil dass sie grundsätzlich Eishockey spielen können, ist jetzt nicht ist da niemanden abzustreiten. Also das ist es ja nicht. Aber irgendwo passen da gewisse Puzzleteile anscheinend nicht. Und wenn man jetzt dieses Bild zeichnet, wo wir sagen, ich glaube, Sebi, du hast es vorhin angesprochen, das Gesamtbild, was die Organisation jetzt auch mit dem SAP-Garden ausstrahlen möchte, passt auf dem Eis nicht. Wenn man jetzt ganz hart ist, 2023, beim letzten Meistertitel war es genau umgekehrt. Da hat das auf dem Eis komplett gepasst und hat dann auch zum Erfolg geführt. Nur das Drumherum, die Ausstrahlung mit dem alten Eisstadion, hat nicht dem entsprochen, was auf dem Eis passiert ist. Gefühlt ist es gerade so ein bisschen die Rollen haben sich verteilt. Oder umgedreht.
Ich fand, das alte Eisstadion war für uns einfach, war offensichtlich ja doch ein passender Rahmen.
Um Gottes Willen, ich möchte dem alten Eisstadion nichts absprechen.
Ich glaube, wir hatten auch eine bessere ich weiß es aber nicht. Gefühlt waren wir zu Hause auch schwerer zu schlagen als jetzt im Garten.
Das ist richtig. Andererseits muss man auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also es ist noch nicht ganz angekommen, dass der SAP-Garten das Wohnzimmer vom EHC Rapper München ist, aber das ist auch eine Gewohnheitssache. Also das muss ich für mich auch noch ein bisschen fest verankern. Und nochmal, ich tue dem alten Eisstall nichts weg. Ich sage jetzt nur so rein plakativ vom Außen draufblick, sagt man, ey, da spielt der deutsche Meister. Aber in einer, Entschuldigung, vor allem Respekt, alten, ranzigen Halle. Jetzt spielt München in einer Hochglanzarena, aber das Geschehen auf dem Eis passt nicht so wirklich dazu.
Ja, wie gesagt, also es ist ja nicht nur die Arena. Also, wie gesagt, es ist deutlich mehr wie die Arena. Es ist der komplette Aufbau dieser Organisation, der sich ja nur als top, also wir sind top. In jeder Hinsicht wollen wir top sein. Und das ist halt eben dieses Konträre, das dann immer Ding. Im Endeffekt bin ich mittlerweile schon so, ich bin vor der Saison da so reingegangen. Ich habe mir vorgestellt, dass nicht mehr geht. Es geht halt ganz offensichtlich nicht mehr jetzt da drin. Vielleicht kommen wir schön langsam mit unserem ganzen ist Habitus das richtige Fremdwort schön langsam auch wirklich näher an die Kölner Haie ran als die Kölner Haie an uns, die ja auch immer noch der super Top Club und mega keine Ahnung, die letzte Meisterschaft ist Jahrzehnte her, reißen tun sie eigentlich auch nichts, aber weiß ich nicht, ob das, also, und da muss man das halt einfach irgendwie vielleicht auch als Fansicht dann so annehmen. Und wenn das dann irgendwann auch mal das ist, was transportiert wird, auch, ich meine, keiner weiß es, vielleicht ist halt auch einfach, sind halt auch Christian Winkler die Hände gebunden. Also wir sind ja bei Red Bull ja noch ein bisschen weiter weg und immer draußen, was die alles machen können und dürfen, als man sagt. Mein Gott, vielleicht ist halt nach dem Geschäftsführerwechsel einfach ein bisschen mehr weniger Geld da für irgendeinen Sportbereich. Vielleicht hat man irgendwie gesagt, die Halle ist jetzt 100 Millionen Euro teurer geworden, wie erst geglaubt. Das ist jetzt so nicht. Vielleicht hieß es ja irgendwann, pass mal auf, du musst mindestens so und so viele Leute aus der Akademie mit einbauen. Wie gesagt, also diese Hintergrundverträge, die kennen wir nicht. Also man muss jetzt ganz ehrlich sagen, also das wäre jetzt vielleicht interessant zu hören, oder vielleicht mag es uns der Christian auch so sagen. Wir erzählen auch nichts weiter, außer das, was freigegeben ist. Aber bald steht Folge 200 ins Haus, nur um hier mal schon mal vorzugreifen. Es ist, dann ist es halt jetzt so. Ich weiß es nicht. Und da muss ich jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, dann bin ich ja glücklich, dass ich für meine Dauerkarte jetzt nicht die 1.000 Euro hingelegt habe in diesem Stadion. Und das war Geschichten.
Wir haben ja trotzdem eine, trotz dass wir regelmäßig ja akkreditiert sind. Ich glaube, wir könnten uns einen Haufen Geld sparen, wenn wir keine hätten, wenn wir beide ganz ehrlich sind, Sebi. Aber darum geht's ja am Ende gar nicht. Mir fehlt halt im Moment, und das habe ich ja schon ein paar Mal an der Stelle gesagt, mir fehlt die Intensität. Man will das Hochglanz-Premium-Produkt sein in der Hochglanz-Premium-Halle. Ja, also für mich stimmt im Moment das Produkt halt nicht. Die Halle wird Step by Step besser. Es ist ganz schwer zu erklären, aber im Moment ist es so ein Hoffen, dass irgendeine Initialzündung jetzt hier mal erfolgt. Und auch wenn man so mit den Leuten in der Halle spricht, also mit den Leuten, die lange zum Eishockey gehen, ich glaube, das sehen viele ähnlich. Es ist so, man hat immer noch so das Gefühl, ja, es ist halt jetzt so eine Übergangs-Eingewöhn-Situation und Saison vielleicht. Und hofft, dass dann irgendwie ab nächster Saison wieder knallt.
Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir haben zur aktuellen Situation des EHC Rapper München sportlich jetzt viele Worte verloren. Egel, du gibst mir gerade das Stichwort. Ein Thema, das in der seit der letzten Folge natürlich auch aufgeploppt ist, sind weitere Transfergerüchte und Themen. Beim EHC München sind zwei Namen aufgeploppt, die aller Voraussicht nach, und das pfeifen jetzt auch viele Spatzen von vielen Dächern, zwei Spieler, die in der kommenden Saison das Trikot des EHC Red Bull München tragen werden. Das sind Louis Schinko und Fabio Wagner. Louis Schinko aktuell noch bei den Grizzlies Wolfsburg, 24 Jahre alt, und Fabio Wagner, 29 Jahre alt, vom ERC Ingolstadt, ja schon ewig lang dabei, wohl Tapetenwechsel. Wie ordnen wir denn diese beiden Namen ein?
Ja, zwei Landshuter, den dritten hat man wohl nicht bekommen mit Ehl, der, was man hört, wohl nach Mannheim geht. Wir haben ja immer noch das im Ohr, so bayerisches Team in der bayerischen Landeshauptstadt in der neuen Halle. Man könnte es jetzt darauf reduzieren, ich glaube aber, das wird dem nicht ganz gerecht. Schinko hat eins der drei Top-Talente, die auf dem Markt waren, neben Schütz und Samanski. Der eine geht nach Mannheim, der andere nach Berlin und der dritte halt nach München. Ja, und ich glaube, Wagner ist Captain in Ingolstadt. Kann, glaube ich, auch mal ein bisschen energischer und körperlicher auch werden. Muss man mal sehen, wer dafür von den Arrivierten vielleicht auch hinten rausfällt.
Das war tatsächlich auch mein Gedanke. Ein Fabio Wagner holt man auch, oder für den macht man Platz. Sieh, wie war dein Bauchgefühl?
Ja. Ordentlich. Also es ist gut. Also bei Ehl bin ich jetzt tatsächlich aus der Verletzung raus und wieder so eine Hoffnungsgeschichte, dass das jetzt wieder was wird und dass das dauert und weiß ich nicht. Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht ganz so Fabio Wagner, ja. Ja, ist jetzt gut, nicht schlecht. Die Verpflichtung bringt in Ingolstadt sein Ding. Die Frage ist halt, er ist jetzt auch so ein Spieler, den man halt jetzt auch mal direkt mit Ingolstadt so in Verbindung bringt mittlerweile. Das ist halt so ein Ding. Und wenn es für ihn dort passt und er dort der Captain ist und das sein Ding ist, weiß ich nicht, wie das dann ist, wie er sich dann eventuell wieder in München einfinden kann, möchte, wird, was man ihm sagt, muss man schauen. Also grundsätzlich finde ich es mal positiv, dass man jetzt einen Spieler holt, der, ich sage jetzt mal, aktuell noch die 20 vorne dran hat. Bis Saisonstart nächstes Jahr ist er auch schon 30. Für einen gestandenen Spieler, ja, alles gut. Muss man halt dann schauen, wer dafür rausrotiert. Also bin ich jetzt dabei. Und Schinko, den finde ich tatsächlich so am interessantesten von diesen ganzen Verpflichtungen. Da habe ich wirklich Hoffnungen rein, dass der dieses Jahr oder in Wolfsburg jetzt schon einen Megaschritt gemacht hat und dass er das, ich sage jetzt mal, dann in einer Mannschaft in München, die vielleicht dann doch noch mal individuell ein bisschen bessere Spieler irgendwo im Line, aber dass die ihn dann noch mal weiter hochbringen. Also
okay, das finde ich jetzt spannend. Welche sollen das denn sein in der aktuellen Mannschaft, die gerade einen anderen Spieler mitreißen?
Hirose, Brooks. Aha.
Also die aus der Reihe, wo wir auch gesagt haben, dass
ja, vielleicht haben kommt ja noch. Es ist ja jetzt gerade erst mal der Anfang. Also es ist ja gerade erst mal der Anfang. Also okay.
Weil wir das Thema jetzt mit Fabio Wagner hatten, mit ja, ich sag mal, Art Gesicht eines Clubs oder Franchise-Player, wie man ja immer sagt, dann müssen wir an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an Maxi Kastner loswerden zum 500. DEL-Spiel. Alle 500 im Trikot des EHC Red Bull München. Ein Gesicht dieses Eishockey-Clubs hier in München. Der Querverweis hier auf Folge 104, als Maxi Kastner zu Gast hier bei unserem Stammtisch war. Damals haben wir nicht nur gesprochen über die damals sportliche Situation auf dem Weg ja zur Meisterschaft, wie wir im Nachgang rausgefunden haben, sondern auch über ihn persönlich, sein Werdegang in München, glaube ich, immer noch sehr hörenswert. Folge 104 mit Maxi Kastner, eine wärmste Empfehlung. Und 500 Einsätze, das ist schon mal eine Hausnummer. Und wenn man jetzt bedenkt, er ist jetzt auf dem allerbesten Wege, Daryl Boyle abzulösen, den momentan Münchner Rekordspieler mit 514 Einsätzen. Und man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, um das Ganze nochmal einzuordnen für auch vielleicht EHC-Fans oder München-Interessierte, Münchner Eishockey-Interessierte. Als der EHC 2016 das erste Mal deutscher Eishockeymeister geworden ist, hat ein Maxi Kastner, und jetzt korrigiert mich gerne, aber der hat im Finale in Wolfsburg ein Tor erzielt. 2016.
Hm? Ja, im Spiel 4.
Im Spiel 4, wo danach
genau.
Der Pott gewandert ist.
Doch, den Ausgleich, oder?
Mhm. Also. Ja, also.
Oder? Ich bin. Boah. Boah. Da war es Spiel 2.
Ich glaube, dass es tatsächlich Spiel 4 war.
Aber weiß er noch, er hat sich sehr gefreut.
Das weiß ich auch noch. Also das Gesicht von ihm, das ist mir noch sehr in Erinnerung. Ich gucke jetzt mal, ob ich dieses, das werden wir doch jetzt bitte auf die Schnelle hier rausfinden. Ich muss
übrigens da den Verein oder die Organisation jetzt mal loben, die Ehrung.
2-2 war das.
Das war das? 2-2. Die Ehrung von Maxi Kastner zu diesem 500. Spiel hat der Verein sehr schön eingefädelt, finde ich.
War oh ja, sehr schön. Ich fand gemacht. Das Video toll. Ich fand auch, dass Sohnemann das Trikot gebracht hat. Und Sebi und ich, jetzt sind wir beide Papas. Man versetzt sich, glaube ich, dann schon in diese Situation rein und das macht was mit dir.
Das ist, das ist gut. Und da kommt es ja auch wieder und an der Stelle, es ist ja auch wieder, die Organisation, die weiß, wie man sowas in Szene setzt und wie man das gut rausbringt und wie man das macht. Darf ich es neu aufnehmen? Ne? Ich glaube, das ist jetzt gerade so ein bisschen suffisanter Unterton. Das soll jetzt wirklich sehr positiv sein. Bitte denkt euch, also es ist wirklich sehr positiv. Die Organisation weiß wirklich, wie man solche Sachen raushebt und wie man sowas ordentlich zelebriert und feiert. Und das ist schön.
Ich finde, da ist die Waage da zwischen dem emotional-menschlichen und dem, ich nenne es jetzt mal böse Event. Ich fand, das ist eine gute Waage.
Hm. Nochmal, also ich fand es sehr gut gemacht. Und ich muss da jetzt auch mal lobende Worte nicht nur an die Organisation, sondern in dem Fall muss ich auch lobende Worte an den Gästeblock mal richten. Der nämlich nicht wie an manch anderer Gästeblock diese Ehrung gestört hat, sondern einfach Ruhe gegeben hat.
Mhm.
Das ist sportlich fair, finde ich. Leider nicht mehr ganz selbstverständlich. Und von daher auch da großes Lob an die Gäste.
Also, so viel dazu. Das war mir auch nochmal wichtig, das nochmal rauszustellen mit Maxi Kastner, dass es auch ja nicht hier vergessen wird. Haben wir sonst noch was zu den beiden Bald-Münchnern, was wir noch dazu sagen wollen?
Noch nicht.
Das schauen wir mal, dann singen wir schon, gell?
Gut. Dann gehen wir vielleicht, in dem Fall sollen wir über das Thema Fanverhalten, lieber Egel, weil du dieses Stichwort gegeben hast. Wir wollen ja, das ist quasi, wir sind schon 50 Minuten an diesem Stammtisch, aber wir haben ja noch Themen und wir haben abseits des Eises Themen. Das wäre jetzt die perfekte Überleitung. Darf ich dir den Catwalk freimachen?
Den Catwalk, oh Gott, ja. Das hab ich, weil du meinst, weil ich gerade so den Gästeblock gelobt habe?
Ja.
Und da kann ich auch direkt weitermachen. Das war ja gegen Schwenningen und die Schwenninger waren vorher auch am Bierauto und hatten so eine kleine rote Kuh dabei und so und haben halt Faxen gemacht. Aber es war alles nett und es war alles auf Augenhöhe. In der Halle, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Schwenninger mit der Anzahl an Leuten, die sie da waren, sind extremst laut. Und es ist im Sebi und mir auch schon in Schwenningen hier aufgefallen, dass sie extremst laut sind. Also ja, das war im Prinzip so, wie Eishockey sein soll. Und dann gibt's halt noch die andere Seite. Und eigentlich kommen wir auf das Thema, weil uns ja ein User angeschrieben hat. Ich weiß gar nicht mehr wo. Über welches Medium? War es Instagram oder so?
Ich glaube, es war über Twitter.
Oder uns markiert hatte, dass wir das Thema mal aufgreifen sollen. Fantrennung im SAP Garden. Dass gerade zu den von der Polizei oder der Stadt festgelegten Hochrisikospielen halt eine strikte Fantrennung zwischen den Stehplatzblöcken stattfindet. Ja. Ich finde es auch nicht immer gut, wenn ich meine Spätzeln, die ich durchaus in anderen Standorten habe, nicht besuchen kann in der Drittelpause. Aber aus meiner Sicht ist der falsche, oder ist es falsch zu sagen, dass da der Fehler bei denjenigen liegt, die das entscheiden, dass es ein Risikospiel ist. Sondern ich denke, diese Entscheidung zu Risikospielen haben sich die Eishockey-Fans und damit meine ich sicher nicht alle Eishockey-Fans, sondern die meisten sind ja friedlich und nett, aber die Eishockey-Fans haben sich schon ein Stück weit auch selbst zuzuschreiben mittlerweile, weil halt einfach durch gewisse Gruppierungen an fast allen Standorten, möchte ich sagen, immer wieder genug passiert. Uns wird ja in München oft vorgeworfen, ihr macht zu wenig Stimmung, habt zu wenig Auswärtsfahrer. Ja, das mag alles sein, aber dafür haben wir aber auch nicht diese Probleme, die andere Standorte haben. Und wenn ich Woche vor einem sogenannten Hochrisikospiel Bilder geschickt kriege, wo sich, ich sage jetzt mal explizit, in Niederbayern Leute Sturmhauben aufziehen, um Richtung Gästeblock zu marschieren. Wenn ich jetzt die Tage wieder lese, dass jemand einen Polizisten an den Kopf getreten hat, wenn ich höre, dass in anderen Stadien vom Gästeblock Richtung Heimtribüne gespuckt wird, Kinder angespuckt werden, wenn ich höre, dass Becher in Familienblöcke geworfen werden, all solche Geschichten eben, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn man halt auch sucht, auf Nummer sicher zu gehen. Und solange die Organisationen und Vereine, und die kennen ihre Pappenheimer, das in der Halle dulden oder im Umfeld der Halle, wird sich das auch nicht ändern, sondern es wird meines Erachtens immer schlimmer werden und mehr in Richtung Situationen wie beim Fußball gehen.
Ich finde schon, dass da auch eine Entwicklung zu sehen ist. Ich habe so das Gefühl, in den letzten 5-6 Jahren, um es jetzt mal grob zu umfassen, ist der Ton rauer geworden, als es davor noch gewesen ist. Da hatte es noch mehr von diesem, mag jetzt auch überromantisch klingen, aber diese große Eishockey-Familie, wo jeder Spieltag ein Fest ist, ein Zusammenkommen, ein Frotzeln, aber jedes Mal mit einem Grinsen und einem herzlichen Prost dazu. Und zwar auch altersgruppenübergreifend.
Und die gibt es noch, aber die wird überlagert.
Ja.
Man kommt halt zu den Leuten einfach nicht mehr durch. Das sind jetzt so Sachen wie, ich fahre nicht mehr nach Straubing, ich habe dort viele tolle Derbys erlebt, zu Anfangszeiten der DEL, auch zu Anfangszeiten Red Bull. Und irgendwann waren das so 2-3 Spiele hintereinander, wo ich mich dann einfach nicht mehr wohlgefühlt habe da dran. Weil man irgendwie dann unwohl zum Auto geht oder schon, ich sag jetzt mal draußen, wenn man rausgeht, irgendwie schon nett empfangen wird. Fahre ich halt da nicht mehr hin. Ich gehe da nicht mehr hin. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Das ist nicht Eishockey, wie ich das erleben will. Also.
Ich glaube, über allem hier schwebt so ein bisschen, man kann die aktuelle Situation doof finden mit der Fantrennung in München. Oder nicht nur hier. Also, wir reden jetzt aus Münchner Sicht. Ich denke, das ist an anderen Standorten ähnlich. Und die kann man doof finden. Aber es hat ja einen Grund, warum es stattfindet. Und die Frage ist, was ist Ursache und was ist Folge? Und das ist, glaube ich, wichtig klarzustellen.
Mir fällt gerade der Grund nicht ein. Also für die Fantrennung. Ich war noch beim Verhalten. Entschuldigung.
Ja, ja.
Also ich meine jetzt,
du trennst ja, weil es Vorkommnisse gibt.
Ja. Genau.
Und ganz ehrlich, solange Organisationen und Fans es tolerieren, beziehungsweise auch noch teilweise eher schönreden, ich weiß ja von anderen Standorten, dass es auch Beschwerden gibt in Richtung der eigenen Organisationen, weil man mit den eigenen sogenannten Ultras nicht mehr klarkommt und die Organisationen es aber alles durchwinken und tolerieren, solange wird sich da auch nichts passieren. Mhm. Und vielleicht Gegenbeispiel Deutschland Cup, da sind nur Leute im Prinzip mit Trikots in der Halle, da gibt es keinen Aggressionsblock, oder lass es uns Ultrasblock nennen, weil sie sich ja gerne selber auch so nennen.
Möchte ich aber nicht. Ich hau dazwischen.
Dann formulier du es doch.
Ich möchte jetzt nur bei der Formulierung dazwischen hauen, weil ich finde, dass das Eishockey jahrzehntelang so dermaßen vom Fußball getrennt hat, dass wir eine ziemlich strikte Unterscheidung hatten zwischen Ultras und Hooligans.
Ja.
Und das verschwimmt momentan an vielen Standorten immer mehr. Und du hast Standorte, da ist dieser harte Block in der Mitte, das sind keine Ultras mehr, das sind einfach schon Hooligans. Die gehen da nicht hin, weil sie ihr Team unterstützen wollen, weil sie feiern wollen, weil sie anfeuern wollen, Choreos machen, Lieder, alles Mögliche drumherum. Die gehen dann nur rein und versuchen und warten drauf und schauen, wo kracht's heute. Und das sind für mich dann keine Ultras mehr. Also das ist dann nicht mehr, dass man untereinander einen härteren Ton hat oder dass man mal eine gewisse, ich sage jetzt mal, martialischere Aussprache hat oder irgendwas. Das ist mal gewohnt. Und ich denke, da können die einzelnen, und jetzt nenne ich sie wieder Ultra-Gruppierungen in der DEL untereinander auch miteinander was anfangen und auch gegeneinander. Da wird halt mal ein bisschen die Brust aufgeplustert und aber das ist nicht, also das reine Ansinnen dahinter. Und ich kann mich noch sehr gut dran erinnern an dieses Halbfinale gegen Augsburg zum Beispiel, wo es in der Halle ist, es ist rund gegangen, es ist zugegangen, es ist wirklich hin und her gegangen. Und trotzdem sind wir Münchner nach dem Spiel draußen an der Kasse vor dem alten Eisstadion gestanden, direkt dort, wo die Gästefans auch rausgehen, haben uns für die Tickets fürs nächste Spiel angestellt. Und dann gab es halt mal ein paar dumme Sprüche, aber das war's dann eigentlich schon. Das ist eben genau das, wo man dann auch wirklich sagen muss, du hast dann eine sehr hohe Rivalität, aber wenn das Spiel vorbei ist, dann kannst du ja noch ein bisschen frotzeln und vielleicht ist mal einer dabei, der zu viel über den Durst getrunken hat, der ist dann vielleicht noch mal ein bisschen aggressiver unterwegs, aber das ist nicht die Grundstimmung. Ja. Und so soll's eigentlich, oder so hätte ich's gerne immer noch, aber es ist einfach nicht mehr so.
Also beim Deutschlandcup, okay, es gibt beim Deutschlandcup weder Ultras noch Hooligans noch sonst irgendwas. Es gibt im Prinzip Trikotträger und feierlaunige Fans. Da kannst du mit jedem Trikot hinmarschieren und es passiert einfach gar nichts. Es wird nur Party gemacht, gefeiert, Eishockey geguckt und angefeuert. Und so hätte ich's, also ich bin mal vom Fußball zum Eishockey gewechselt, weil mir das im Fußball zu blöd geworden ist. Diese Art von Verhalten. Und ich sehe es halt im Eishockey immer mehr auf uns zurollen.
Den Eindruck teile ich.
Weil das macht mich traurig. Wenn ich bei einem Heimspiel überlegen muss, wo parke ich denn mein Auto, wo halten denn die Gästebusse, dann parke ich lieber mal noch ein paar Reihen weiter weg. Wenn mir bei einem Heimspiel schon 2 Stunden vor dem Spiel eine Reiterstaffel entgegengeritten kommt, all sowas. Nee, es macht mir persönlich keinen Spaß und ich bin ja nun jemand, der echt viel und gerne auswärts fährt und ich hatte toi 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 noch nie Ärger, ich persönlich, noch nie Ärger auswärts, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, ich gehöre halt auch nicht zur Zielgruppe.
schwierig, da jetzt einen persönlichen oder einen konstruktiven Abschluss zu finden für diese Thematik.
Ein konstruktiver Vorschlag oder die einzige Lösung ist doch ganz einfach, dass die Leute, denen das auch nervt, mal anfangen, auch ihren Mund aufzumachen und dass es vielleicht mal so eine Art Gegenbewegung der normalen Eishockey-Fans gibt. Weil ganz ehrlich, das sind ja die drunter leiden, weil auch die normalen Fans ja unter den Sicherheitsvorkehrungen leiden und auch die normalen Fans ja da keine Lust drauf haben, dass es irgendwelchen Stress rund um ihr Spiel gibt und dass sie am nächsten Tag die Zeitung aufschlagen. Das Einzige oder das Erste, was sie über den Verein lesen, ist, dass irgendwelche Fans irgendwelchen Unfug gemacht haben.
So gesehen schon traurig genug, dass man beim Bau des SAP-Gartens ja auch gewisse Trennungen baulich schon vorbereitet hat. Also, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Wir haben es beschrieben, wir haben es besprochen, uns wurde es auch erklärt. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, den Gästebereich im SAP-Garten abzutrennen. Und das hat man berücksichtigt, weil es halt auch eine gewisse Entwicklung gibt, um vorbereitet zu sein.
Sagt da ist jetzt nicht das Flatterband gemeint.
Nein, da ist nicht das Flatterband gemeint. Da gibt es ganz andere bauliche Vorkehrungen. Na, ich sag nur, gesonderter Eingang, gesonderter Kiosk, gesonderte Garderobe, glaube ich, ist sogar dabei, gesonderter Gästeeingang, der bei Bedarf im Tribünenbild freigegeben werden kann. Also der geschlossene Stehplatzblock, wie man ihn bisher kennt aus dem SAP-Garten, da kann man ein ganzes Teil rausnehmen und dann ist es ein gesonderter Blockeingang im Block.
Ja, das dann gibt's auch. Sind wir halt bei Schweizer Verhältnissen.
Ganz genau.
Die haben ja immer belächelt, die Limeerschaften aus der Schweiz. Ja.
Also es geht schon noch eine Stufe drüber.
Nebenbei, also ich möchte nochmal betonen, der allergrößte Teil, wahrscheinlich weit über 90% aller Eishockey-Zuschauer sind aber nicht so.
Richtig.
Und auch aber nicht alle, die da am Wochenende schwarz gekleidet in den ersten Reihen stehen und Stimmung machen und Banner malen und trommeln sind so. Ich glaube auch, dass die meisten Kapos in der Liga oder so nicht so sind. Von denen reden wir nicht. Wir reden von den Leuten, die ja, wie sagt man so schön, gewaltbereit beziehungsweise aktiv gewaltsuchend sind.
Richtig. Reißt sich zusammen und wird Zeit, dass da eine Gegenbewegung da ist. Ich finde, das ist tatsächlich auch vielleicht der passende Schlusspunkt zu dieser Thematik. Ich glaube, zu dieser Thematik trinken wir jetzt erstmal einen kleinen Schluck aus unseren Gläschen und dann sind wir auch schon beim Thema Gastronomie angekommen. Prost. Und wo steigen wir denn da jetzt ein? Ich glaube, das ist nämlich das letzte große Thema, über das wir heute reden.
Wenn ihr wollt,
Gastronomie haben wir ja quasi auch letztes Mal ja schon ein bisschen gesprochen.
Ja.
Und wir dachten, wir haben auch schon, ich persönlich dachte, haben aber ganz schön viel besprochen, haben auch Feedback bekommen. Jetzt ist bei mir noch ein Thema dazugekommen, über das ich noch ein bisschen reden kann nachher. Aber es ist bei euch auch noch ein Thema dazugekommen. Und plötzlich ist das Thema Gastro hier nochmal größer.
Ja, kann ich eine kleine Geschichte?
Ich war da nicht dabei.
Ich erzähle mal eine kleine Geschichte.
Erzähl die Geschichte.
Wir haben Radio gemacht und waren danach noch auf der Pressetribüne und wollten dann in diese Fankneipe und wussten aber nicht ganz genau, wie wir da hinkommen, weil Tine war in der Fankneipe und Carina und ich habe mit Helmut eben Radio gemacht. Wir wussten nicht ganz genau, wie wir hinkommen sollen.
Du redest also von Mannheim jetzt, ne?
Und haben einen Ordner gefragt. Du, wir müssen dann noch in diese Fankneipe. Das war aber am Eingang des VIP-Bereichs, dieser Ordner. Und dieser Ordner hat uns angeguckt und hat gesagt, oh Jungs, da seid ihr ja ganz falsch. Sag ich, was machen wir jetzt? Sagt er, kein Problem, kommt bitte mit rein. Dann hat er uns durch den VIP-Bereich geführt, hat uns an die richtige Ausgangstür gebracht, hat uns den Weg gezeigt, dann sind wir da entlang geschlendert. Dann kam noch ein Ordner auf uns zu, fragte, ey Jungs, ihr schaut zu versuchen, kann ich euch helfen? Ah ja, da müsst ihr hin, geht's dahinter. Dann nochmal ungefähr ein paar Meter sind es ja dort. Dann sind wir dort angekommen. Noch einer, ihr wisst schon, das ist die Fankneipe hinter unserer Kurve. Sagen, ja, wissen wir, alles gut. Und dann waren wir da drin. Und es war ein richtig netter Abend, der dann irgendwann endete mit da, dass jemand von Tisch zu Tisch ging und sagt, Leute, wir würden dann langsam Schluss machen. Wäre nett, wenn ihr austrinken könntet. Dann bringst du deinen Becher zurück, wirst nochmal gefragt, ob alles passt und dann denkst dir, so muss das sein. Spiel schauen, Fankneipe, super Service, super nette Leute und dann fällt dir auf, du bist aber in Mannheim.
Möchtest du überleiten zu einem anderen Erlebnis?
Und dann denkst du zurück, was dir Tage davor in München widerfahren ist und denkst dir, irgendwas beißt mich gerade extrem. Und ich will jetzt nicht allzu sehr draufhauen, weil ich finde, dass es nicht zielführend ist, irgendwo draufzuhauen und dann zu sagen, so, jetzt habe ich meinem Ärger Luft gemacht. Aber ich muss halt schon sagen, dass ich erneut, ich glaube, ich war jetzt zum dritten Mal im Henrys und beim letzten Mal erst recht das Gefühl hatte, dort als Gast einfach nicht willkommen zu sein. Also es ist das Gefühl, was ich persönlich habe. Ich bitte jeden, macht euch selber einen Eindruck, verschafft euch einen Eindruck, geht's dahin. Nur mich werdet ihr davor erst nicht mehr finden. Weil dort kommt eben keiner von Tisch zu Tisch und sagt freundlich, wir machen jetzt dann zu, sondern da kommt dann ein Security und zählt einen Countdown runter, indem er jede Minute an den Tisch kommt, dich hämisch angrinst und sagt so, in 3 Minuten bist du hier weg. Da werden dann die Türen aufgerissen, es ist wirklich kalt in diesem Laden. Und irgendwann, wenn du dann sagst, so kann man das aber doch, das kann man doch mit Gästen auch anders regeln. Man kann doch einfach freundlich an den Tisch kommen. Es ist doch nicht so ein Problem. Dann kam auch jemand Verantwortliches, dem haben wir das auch gesagt, dass das ja kein Problem ist, wenn er sagt, er muss seinen Laden jetzt zusperren, auch wenn die Begründung zweimal sich geändert hat im Laufe des Gesprächs. Aber okay, dann ist es so. Die Art und Weise der Kommunikation ist der springende Punkt. Und wenn dann die letzte Reaktion ist, naja, ich habe ja genug Stammgäste, dann ist es vielleicht auch einfach nur schlecht kommuniziert. Das mag alles sein. Nur wenn ich diesen Kontrast innerhalb von wenigen Tagen hintereinander habe. Nochmal, also ich bin da erstmal raus. Ich muss aber jetzt auch mal eine Lanze hier brechen. Ich habe es an die richtigen Stellen diesmal platziert, weil ich einfach denke, es geht so für mich nicht. Es passt einfach nicht und da kann keiner Spaß dran haben. Und habe tatsächlich auch offene Ohren hier bei unserer Organisation gefunden. Man hat sich das angehört, man hat sich auch weiterverfolgt. Man hat bestimmt mit den Verantwortlichen gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist. Ist auch egal. Ändert nämlich nichts an dem, was passiert ist. Ändert aber hoffentlich was für das, was in Zukunft passieren wird. Also nochmal, wir alle haben das Interesse, glaube ich, dass diese Kneipe irgendwann funktioniert und so ein Ort wird, wo sich alle wohlfühlen. Da müssen alle dran mitarbeiten, da muss man an der Kommunikation arbeiten, das ist mir alles klar. Aber so geht's halt nicht. Also, so holst du die Leute nicht ab und ich finde, gerade am Anfang musst du die Leute abholen und musst du vielleicht auch mal ein bisschen geduldiger sein und musst du, finde ich, als Gastronomie auch mal sagen, okay, das war jetzt falsch kommuniziert, passt auf, dann lass euch jetzt noch 10 Minuten Zeit, trink's noch in Ruhe aus und dann geht's aber bitte.
Es ist wie immer so, dass der Ton die Musik macht und der Ton auch in Feedbacks, ne? Also wenn man sagt, es hat was nicht funktioniert, ja. Man kann sich darüber aufregen, aber noch hilfreicher ist es natürlich dann eine konstruktive Kritik an die richtige Stelle zu bringen, weil sonst ändert sich auch nichts.
Absolut.
Und da wollen wir jetzt auch nicht Moralapostel oder sonst irgendwas sein, sondern das ist halt einfach so, muss es funktionieren. Ich glaube, jeder von uns hat sich im Alltag schon genügend an x-beliebigen Stellen geärgert. Ja. Auch 2-3 Mal über dasselbe. Ja. Aber es wird sich halt nicht ändern, wenn man das nicht weitergibt, das, was nicht funktioniert oder dass etwas nicht in Ordnung ist. Dann muss man es aber auch in einem Ton machen, wo man auf offene Ohren stößt, um das aufzunehmen. Na? Also, und da ist, glaube ich, auch jeder, der diese Organisation, ich nenne es mal Gartenerlebnis, ins Herz geschlossen hat in irgendeiner Form und Weise und ihm fällt was auf, gebt das konstruktiv weiter. Da geht es nicht um persönliches Anblaffen an irgendeiner x-beliebigen Stelle, sondern mal fragen, hey, an wen kann ich mich wenden für Feedback? Oder ich schreibe einfach der Organisation direkt. Es gibt genügend Möglichkeiten. Wie gesagt, auch hier macht der Ton die Musik.
Und auch da bin ich sicher, beide Seiten, muss ich jetzt auch mal sagen. Und da muss ich halt auch nochmal an dieser Stelle betonen, es gilt sowohl für die Mitarbeiter von Toko, es gilt für die Mitarbeiter von Securitas. Am Ende bin ich der zahlende Kunde auf einer Veranstaltung und möchte deswegen, wenn ich mich anständig verhalte, dass man auch mit mir spricht wie mit einem zahlenden Kunden und nicht mit jemandem, der Glück hat, dass überhaupt da sein darf.
Oh, das ist jetzt weitreichender formuliert. Da geht's nicht nur um Doku. Ich habe das schon rausgehört. dürfen sich auch gerne andere angesprochen fühlen an der Stelle. Aber ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, auch da sind halt einfach die Erwartungen, die wir aufgebaut haben, durch das, dass es hieß, da kommt eine Fankneipe und die ist vor und nach den Spielen für die Fans da. Und das ist so ein Treffpunkt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es uns Fans so verkauft worden und angepriesen worden. Und im Endeffekt denke ich schon, dass dieses Konzept von diesem Laden halt einfach ein anderer ist. Das ist, es fiel ja auch schon das Wort Kantine. Und ich glaube, das trifft es einfach auch ganz gut. Das ist eine Kantine, die offen ist für Mamas und Papas, die während dem Training da oben ihren Latte Macchiato schlürfen. Und das ist dafür vielleicht die Mitarbeiter, dass die nicht so weit weg müssen vom von der Arena, wenn sie ihre Mittagspause genießen wollen. Aber dieses ganze Ding, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, das ist halt konzeptionell auch überhaupt nicht darauf ausgelegt für eine Fankneipe. Also ich sehe da zum Beispiel jetzt keinen Platz da drin irgendwo. Also ich habe ihn noch nicht gefunden. Ganz ehrlich, ich war in vielen Ecken, noch nicht in allen. Mir fehlt da zum Beispiel der große Fernseher, wo man alle zusammen was anschauen kann. Mir fehlt im Gesamtkontext oder in diesem Ganzen, wenn ich mir immer wieder schaue, ich meine, ich bin ja auch schon mal wenigstens halb freundlich rauskomplimentiert worden nach dem Spiel aus dem Laden, wenn man glücklich sein konnte, dass man reingelassen wurde von der Security. Und da muss man ganz ehrlich sagen, was ist denn das Konzept, wenn ich in so einer Halle eine Gastronomie betreibe, da muss ich doch eigentlich froh sein. Da muss ich mich doch, also dafür bezahle ich, dafür gehe ich da rein als Gastronom und sage, wenn da eine Veranstaltung ist, dann greife ich die Kohle ab von den Leuten, die da davor, danach und während irgendwas zu sich nehmen wollen. Da sperre ich doch meinen Laden nicht eine halbe Stunde danach zu, wenn die Bude voll ist. Also klar, Do und Co. ist jetzt vielleicht ein größerer und der hat vielleicht seine Angestellten bisschen anders eingeplant, vielleicht auch falsch eingeplant. Wenn ich die Leute halt nur für 6 Stunden anstelle und bezahle, die ich aber eigentlich 8 Stunden brauche, dann ist das vielleicht ein Personalthema, das man anders angehen muss. Mag ja durchaus alles sein, aber wie man sagt, man muss es halt irgendwo auch mal ansprechen, weil ich mag auch nicht, dass man immer sagt, das ist jetzt nur Kritik und nur Kritik und nur Kritik. Im Endeffekt geht es immer noch darum, dass wir uns das jetzt zu unserem Wohnzimmer machen wollen und solange wir nicht drüber reden, was uns nicht gefällt oder eben auch zu erwähnen, was uns gefällt, dann ist es gut. Und ich weiß zum Beispiel, der Flo hatte die gleiche Erfahrung in der letzten Woche gemacht, anderes Spiel wie ich, und hat mal anderes Hospitality in dieser Halle erlebt. Das stimmt vom Eingang in die Halle bis zum wieder rausgehen. Da merkt man vielleicht auch, für welche Klientel diese Halle wirklich gebaut ist. Aber wenn man jetzt mal in den Genuss kommt, diesen VIP-Bereich besuchen zu dürfen, da ist niemand unfreundlich. Null, gar nichts. Also das ist, wie gesagt, das passt vom Ankommen bis zum Nachhausegehen.
Aber das erwarte ich allen Menschen gegenüber.
Ja, genau. Also.
Und tatsächlich, also ich habe in Mannheim, ich nehme Mannheim jetzt mal als Beispiel einfach. Weil es ja eine ähnliche Hallenidee ist und eine ähnliche Hallen, natürlich noch ein Stück größer und so. Egal, ob ich da als Fan, als Pressemensch oder sonst wo bin, sonst irgendwie, also auch die Fanbeauftragten, die dabei sind, alle machen immer die Erfahrung, zumindest wir hier als Münchner, vom Einlass der erste Sicherheitscheck bis Ordnerkante oben am Block, bis an jedem Essensstand immer oberfreundlich. Und zwar auch zu den Gästefans. Immer oberfreundlich. Das ist leider eine Erfahrung, die, glaube ich, sehr viele im Moment im SAP-Garten noch nicht machen.
Ja, aber wie war es denn jetzt in der SAP Arena im ersten Jahr? Ich kann mich da jetzt nicht erinnern, als die aufgemacht ist. Vielleicht haben die ja auch noch eine gewisse Zeit gebraucht zum Beispiel. Also ich kann nur sagen, das habe ich jetzt so in Mannheim, da war ich noch nie in dieser Fan-Kneipe und ich war nicht, aber sehr gleiche Erfahrungen habe ich oder ziemlich gleiche Erfahrungen, eben mit den Ordnern, die auch mal schauen und dass sie dich irgendwo hin und dir helfen, in der Köln-Arena. Also.
Ja, Sebi, und das hat auch nichts, da aus meiner Sicht nichts damit zu tun, wann eine Halle aufmacht, denn eine Grundfreundlichkeit deiner Kunden gegenüber kannst du ab Tag 1 haben.
Ja.
Und ich krieg leider auch während dem Spiel sehr viel, ich weiß auch nicht, warum die Leute da zu mir kommen. Und ich weiß auch nicht, wo ich sie hinschicken soll, weil eigentlich ist auch nicht Zuständigkeit der Fanbeauftragten. Und anscheinend funktioniert das mit diesem Infopoint auch noch nicht so sauber. Was kann eigentlich keine Drittelpause, ohne dass jemand zu mir kommt und sagt, hier, Doku, Problem, Stand. Keine Ahnung, vielleicht braucht man da mal eine zentrale Ansprechadresse oder so.
Also im besten Fall erstmal den Verein, glaube ich, erstmal direkt kontaktieren. Und dann muss es weitergegeben werden. Nochmal, gebt das Feedback bitte an die richtigen Stellen. Wir hören uns viel an, wir hören uns auch gern Input an, aber wir können halt da nicht viel ändern. Ne? Ja. Wir sind ein Eishockey-Stammtisch.
Also die Fanbeauftragten findet ihr hinter der Kurve an diesem silbernen Tisch in der Regel, da kann man sie ansprechen. Es gibt diesen Infopoint, wenn man aus der Kurve rausgeht und rechts rum vom Verein.
Am Haupteingang. Oder? Ist doch E1.
Ja. Aber, also, wie der Flo sagt, wir hören uns das gerne an, aber ich glaube, wir sind einfach nicht der richtige Ansprechpartner.
Es läuft einiges da halt auch noch nicht rund. Ich muss auch sagen, ich war jetzt seit unserem letzten Stammtisch war ich jetzt zweimal tatsächlich privat im Garden. Also einmal normaler Tribünenplatz, einmal, Sebi hat es angedeutet, im VIP-Bereich. Danke dann nochmal an die Einladung von einem sehr treuen Stammtischhörer hier, dem lieben Matthias, den grüße ich an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal. Aber auch die Zapfgeschwindigkeit ist auch schwierig, selbst beim Pre-Order, ich glaube, also beim Pickup, also beim Vorbestellen, also auf normalen ist es alles ein bisschen langsam. Technisch scheint es da auch noch Probleme zu geben. Also es ist auf alle Fälle, es gibt dann noch Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Sebis Eindruck oder Rückmeldung aus den Hospitality-Bereichen, diesen drei Etagen, kann ich nur absolut bestätigen. Da ist der Service ist toll. Wir haben, als es die ersten Animationen des VIP-Bereichs gegeben hat, hat man gesagt, hätte man auch ein bisschen, das wirkt jetzt gar nicht so, wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte. Ich muss aber sagen, jetzt wo es fertig ist und du gehst durch, ist das extrem stimmig. Es ist vom Ambiente gut. Da wird sogar an der nennen wir es mal Essensausgabe, wird gescherzt, wenn du dir was holst. Das viel Lächeln, viel Entspanntheit. Ja, das ist dann teilweise nicht das Eishockey-Klientel. Also wenn du da mit dem Trikot drin bist, bist du ein Sonderling. Sind wir uns auch ganz ehrlich. Aber das ist auch nicht der Punkt. Das sind die Leute, die auch diesen Garden mit bezahlen. Ich habe da Summen gehört von Jahreskarte 8.000 Euro. Ja, aber das sind halt die das Geld bringen, tatsächlich. Das ist die Vermarktung, wenn du eine große Organisation bist. Das gehört dazu. Aber nochmal, da ist das Konzept von vorne bis hinten stimmig, aber der Grundtenor, der muss doch in der gesamten Halle von den jeweiligen Gastgebern, und ich rede jetzt nicht von der Organisation, sondern an jeder, der dort drin arbeitet, ist eine Art Gastgeber. Das ist der Ordner, das ist der an der Kasse, das ist der Zapfende, das ist der Bratende, das ist der Hallo-Sagende. Da muss doch einfach so ein Grundtenor da sein. Das muss ja nicht übertrieben sein. Um Gottes Willen. Muss ja nicht jeder angesprochen werden mit, oh, eure Heiligkeit, schön, dass ihr da seid oder so. Keine Ahnung, das ist ja Quatsch. Aber seid's doch freundlich. So viel dazu. Also, ich habe übrigens noch vergessen, ich muss noch Theresa und Konstantin grüßen aus dem Bereich dort. Grüße, sind Stammhörer von uns. Aber so viel dazu. Das jetzt zum gastronomischen Thema. Ich glaube, jeder ist gewillt, das zum Wohnzimmer des Münchner Eishockey-Kosmos, jetzt habe ich es mal wieder gesagt, zu machen. aber das ist halt nicht one way. Das ist mindestens zweiseitig.
So ist es. Also ich glaube, die Message ist angekommen. Ich glaube, man ist sich dem schon auch bewusst. Aber man muss
leben und leben lassen. Angehen. Es ist leben und leben lassen und miteinander da werkeln.
Ja.
Das kann richtig gut werden. Und da bin ich auch der festen Überzeugung weiterhin. Die Voraussetzungen sind ja da.
Ja, du, nochmal, ich habe ja auch vorhin gesagt, die Leute sollen sich das gerne selber anschauen und sich ein Bild machen. Sag ja nur, es ist für mich erstmal rum ums Eck, weil ich habe einfach keine Lust, mich neben dem Geschehen, was da auf dem Eis stattfindet, dann noch zusätzlich zu ärgern, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Also Essen da drin ist ja auch gut. Das kann man jetzt, also ich war jetzt nicht unglücklich über.
Ich habe letztens eine Steaksemmel gegessen, ich fand die wunderbar.
In der Jackson Bar. Ich meine jetzt explizit eben in dieser Jackson Bar. Also es ist
ach so, jetzt, ja, da gibt es ja auch den Kaiserschmarrn und von dem war ich auch begeistert. Also
es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, da ist ja alles hier. So.
Dann schließen wir die Gastrotür und sind dann tatsächlich auf der Zielgeraden dieses Stammtisches mit der Nummer 179. Ich habe noch zwei kleine Themen auf meiner Liste. Stichwort Third Jersey des EHC Red Bull München. Ich sag mal so, meine Meinung, es ist insgesamt gelungen, es ist halt angelegt an das Corporate Design der LED-Banden in der Halle. Wobei ich aber sagen muss, ich finde es schön, weil es irgendwie mal was anderes ist. So.
Ja, optisch ist es. Ich halte es da wie die meisten Kommentare, die ich gehört habe, es ist wenigstens mal ein blaues Trikot. Also es ist
das Third Jersey?
Ja.
Tatsächlich finde ich es von unseren aktuellen Trikots das Beste.
Es sticht auf alle Fälle raus. Also, mir gefällt es tatsächlich.
Ja.
Ja.
Also oft sehen wird man es jetzt nicht.
Ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen in unser Auswärtstrikot, das gefällt mir eigentlich auch gar nicht so. Also, ist ordentlich. Mittlerweile.
Ja.
Ingolstadt-Spiele schon ausverkauft, habe ich gelesen.
Ja, also der Zuspruch insgesamt ist ja da.
Ja, Iserlohn auch schon so gut wie, also das war jetzt so noch mein Ding. Also da dachte ich, so einen Monat vorher kann man da noch irgendwie für Freunde noch irgendwie so wenigstens zwei zusammenhängende Plätze, die Freunde, nicht die VIP. Die nicht
eine Dauerkarte haben.
Ja, ich versuche durchaus auch andere Freunde immer mal wieder für dieses Eishockey zu gewinnen. Ja.
Ja, ich sag mal so, ab der Weihnachtszeit geht halt auch an einfach die Eishockey-Saison nochmal richtig neu los.
Das wäre auf allen Ebenen wünschenswert. Ne? Also das wäre, wenn ich jetzt einen Wunsch frei habe, dann würde ich gerne, dass diese Eishockey-Saison auf allen Ebenen
zu Weihnachten neu startet.
Komplett einfach neu startet. Am liebsten schon mit den Spielen in Düsseldorf und Berlin, wenn ich ehrlich bin. Das wird die erste längere Tour für uns in der Saison. Und also gut, wir waren auch in Bremerhaven, ist ein bisschen weiter noch, aber ja. Also es wäre schön, wenn das so der Adventswunsch sein könnte, alles nochmal reset.
Und zwar möglichst bald. Werfen wir parallel den Blick auf die nächsten Spiele. Am Freitag, am Nikolaustag, Wolfsburg gegen München. Nicht in Prag, wie mal ursprünglich geplant, sondern klassisch in Wolfsburg. Dann Sonntag, 8.12. daheim Ingolstadt. Das Spiel ist ausverkauft. Zwei Tage später, am 10.12. Dienstagabend gegen Straubing. Dann geht's Freitag, den 13.12. nach Berlin und Sonntag, den 15.12. nach Düsseldorf.
Also, was ich noch so einbauen wollte, was ich ganz witzig fand an diesem Mannheim-Spiel, wenn man das ausnahmsweise mal am Fernseher verfolgt hat und nicht auf Radio Oberwiesenfeld, dass sich die doch da wirklich 4 Minuten drüber unterhalten haben, warum Matthias Plachter so oft hinfällt und ob man denn an den Schlittschuhen irgendwas nachschleifen müsste. Also das ist das fand ich sehr drollig. Also dass einem das nach 10, 15 Jahren Matthias Plachter noch irgendjemanden auffällt. Dass er ja sehr gerne, sehr oft kein Freund des Stehenbleibens oder Geradeausfahrens auf Schlittschuhen ist. Also gerade wenn irgendwo ein Schläger im Umkreis von 2 Metern in der Nähe ist. Oder ein Gegenspieler hustet.
Bringt mich zum letzten Punkt tatsächlich. Hinfallen tut man auch bei Action-Sportarten. Und jetzt ist klar, dass im alten Eisstadion am Oberwiesenfeld im Laufe des Jahres 2025 das Action-Sportzentrum seinen Betrieb aufnehmen wird, also unter anderem für BNX und Skateboardfahrer. Es soll eine Halfpipe geben, es soll eine Bowl geben, einen Mountainbike-Parcours und auch eine Multisportfläche. Und es soll auch ein Teil für Basketball freigegeben werden. Also das wird im Laufe des Jahres 2025 soll das bereits fertig sein. Umbaukosten 1,6 Millionen Euro, eine Zwischennutzung. Und wie lange die dauert, das ist, glaube ich, meines Wissens noch nicht ganz klar. Aber es ist eine Zwischennutzung und ich sage mal, wenn die beendet ist, dann sind wahrscheinlich die Tage des alten Olympia-Eissportzentrums auch gezählt. Aber so geht es zumindest in den nächsten Jahren dort weiter.
Ja, finde ich passend, dass da Action-Sport reinkommt.
Mhm. Finde ich auch vom Setting gut. Ja. Also absolut sinnvoll. Ja. Von dem her schön, dass da noch ein bisschen was passiert dort drüben am anderen Ende des Olympiaparks. So, meine Guten, jetzt ist mein Zettel tatsächlich leer. Nach 1 Stunde und 26 Minuten.
Respekt.
Habt ihr noch was?
Reicht, glaube ich, auch.
Nee, wir brauchen ja fürs nächste Mal auch noch ein bisschen was.
Ja, wir hoffen, dass wir nächstes Mal nicht 3 Wochen warten müssen, bis es wieder klappt. Das soll dann schon demnächst bald mal wieder sein, dass wir uns an diesem Stammtisch zusammenfinden und über den Münchner Eishockey-Kosmos philosophieren. An dieser Stelle auch wieder der Querverweis, Radio Oberwiesenfeld live von den Spielen des EHC Red Bull München, im Anschluss als Podcast dann die Overtime mit Stimmen zum Spiel, Pressekonferenz, Kurzzusammenfassung des Gesehenen der Kommentierenden. Kollegen und Kolleginnen von Radio Wiesenfeld, da bekommt ihr quasi nach jedem Spiel die Kurzzusammenfassung, dann seid ihr informiert. Das große Ganze weiterhin bei Packmas, Radio Wiesenfeld und Packmas Hand in Hand für den EHC oder für den Münchner Eishockey-Kosmos. Machen wir es mal so rum. Gut, dann bedanke ich mich bei Sebi und Egel für diesen Advents-Stammtisch.
Ach, sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
Spaß gemacht.
Pass mal, du, ganz ehrlich.
Mach mal wieder unsere Therapiestunden auf.
Ja, also. Aber es tut gut. Ich sag's ganz ehrlich, es tut gut. Es tut wirklich gut. Und das hoffentlich tut's euch draußen auch gut. Deswegen gerne Feedback, Ideen, Anregungen, Lob, Kritik, alles an über unsere Social Media Kanäle und team@packmas.de kommt an alle hier anwesenden Mitstreitenden. Ansonsten halt auch an uns persönlich. Alle Infos dazu auf der Webseite packmas.de. Und dann verweisen wir auf die Podcatcher oder Wahl. Abonniert uns gerne, wenn ihr das noch getan habt. Empfehlt uns weiter. Sternebewertungen sind schön und freuen uns. Je höher die Sternebewertung ist, desto besser. Gerne auch mal die Zeit nehmen, 2, 3 Sätze dazu zu schreiben. Das freut uns dann. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Gewicht. Und ansonsten verbleiben wir wie immer eigentlich. Ah ja, Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Lasst da gerne bitte auch noch ein Abo da oder beziehungsweise abonnieren. Dann verpasst ihr nichts, was hier an diesem Stammtisch geschieht. Dann verbleiben wir wie immer mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und ihr wisst es, vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
Servus.
Ciao.
Wir sind da.